Die Liebe des Vaters, die Gnade des unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wie Peter die Mail rumgeschickt hat mit der Frage, ob ich könnte, schaute ich mir dann die Psalmen so an und dachte, aua, welchen nimmst du denn da? Und da ich jetzt heute frei hatte, habe ich den 62. genommen. Und wie ich dann so reinschaute, dann wurden meine Bedenken immer größer. Ihr seht, es geht schon los. jetzt halt. Oh, was lange währt. Okay, den Psalm 62. Ich habe ihn mal nach Luther und Zier 1545 mitgebracht. Also wir lesen ihn nicht jetzt in dieser Version. Das ist doch etwas zu holprig, weil die Rechtschreibung doch etwas anders ist, als wir uns das so vorgestellt haben. Das Bild ist leider nicht größer machbar gewesen. Also nur einfach mal zum Schauen. Wir haben jetzt gerade einmal 30 Sekunden Stille gehabt. Ja, ich wollte schon eine Minute, aber ich dachte, Mensch, nicht, dass da jemand nervös wird. Was ist denn jetzt los? Hier, ja, der Psalm 62, er handelt von der großen Stille. Und wir wollen ihn jetzt einfach mal in der Version von Schlachter lesen, weil das die engste Verbindung auch zum Urtext hat. Ich habe das im Hebräischen mir dann angeschaut und habe gesehen, dass Luther und auch die anderen vielfach hier etwas seltsam, kann man auch, aber worauf es mir dann ankommt, übersetzen. Und ich würde sagen, wir machen es folgendermaßen. Ich lese die ungeraden Verse und ihr lest zusammen die geraden Verse. Also ich habe es auch immer hingeschrieben, dann kommen wir auch nicht durcheinander. Dem Vorsänger für Jeduthun ein Psalm Davids. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht allzu sehr wanken. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge, mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Selah. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Selah. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut, setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran.
Eines hat Gott ihr geredet, zwei Reiche ist, was sie gehört haben, dass die Macht bei Gott steht.
Bei dir, o Herr, steht auch die Gnade, denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. Herr, öffne jetzt meinen Mund, dass ich deinen Lob verkündige. Amen. Ich habe einige Vorbemerkungen zu diesem Psalm, die wichtig sind, dass wir das als ein Ganzes erfassen und auch die gewissen Schmankerl, das wir im Bayerischen sagen, entdecken, die Merkwürdigkeiten und Eigentümlichkeiten, die uns hier verborgen sind. Oh, das wird schon stimmen. Nee, noch nicht. Okay. Oh Mann. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Ich habe einige Zitate aus Kommentaren. Louis Harms hat eine Psalmenauslegung geschrieben, der große Erwecker aus der Lüneburger Heide. Er schreibt zu diesem Psalm: In diesem Psalm wird uns gelehrt eine über alle Maßen wichtige Kunst, welche eine sehr schwer zu lernende Kunst ist. Das ist die Kunst, stille zu sein zu seinem Gott. Der Psalm hebt an mit den Worten: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Wer diese Kunst gelernt hat, der hat die schwerste Kunst gelernt, die ein Christ lernen kann. Ja, nicht? Wir merken also, jetzt kommt heute ein ganz wichtiger Psalm. Das ist nicht nur so ein bisschen was, sondern das ist sehr wichtig, was wir heute haben. Helmut Lampater, der große Theologe aus Ludwigsburg, schreibt: Das stille Sein, vor dem der Psalmist redet, ist kein passives, sondern ein aktives Verhalten, dem Hoffen aufs Engste verwandt. Halte still dem Herrn und hoffe auf ihn. Es ist Frucht des Glaubens, der alle Sorgen und Ängste auf die Macht und Weisheit Gottes warf und sich ganz in seine Hand eingebunden weiß. Wir schauen einmal auf den ersten Vers, dem Vorsänger: Auf Jedu tun, für Jedu tun, ein Psalm Davids. Man kann das unterschiedlich übersetzen. Jedu tun, das ist der Gesangsmeister. Es ist nicht irgendeine Person, sondern das ist der Mann, der vorne als Chorleiter hier gestanden hat damals. Ein zweites: Es kommen hier einige Worte öfters vor. Ich greife sie mal ein. Sechsmal nur. Ich habe sie extra in dieser Reihenfolge gehabt. Die ersten vier am Anfang des Verses, die nächsten zwei irgendwo in der Mitte. Sechsmal kommt dieses in zweierlei Arten vor. Man kann das Wort nur als eine Anzeige eines Mangels erkennen. Wir waren bei Jugendturnier für Olympia, Badminton, und von 14 Mannschaften, zwei haben nicht gemeldet, zwei Bundesländer, wurden wir 14. Und wie wir dann nach Hause kamen, da hieß es immer nur: Ja, was, nur 14. Nur. Ja, also da haben wir schon gesehen, oh, das war nicht so prall, was ihr da geliefert habt. Na, wenigstens 14. Okay. Eine zweite Bedeutung für nur könnten wir sehen als die Einschränkung auf etwas ganz Exklusives, Außergewöhnliches. Man könnte als Werder-Fan ja sagen: Nur der SVW. Ja, da gibt es nichts anderes. Nur Grün-Weiß. Das wäre so also dieses Exklusive, was hier angedeutet werden könnte. Die Zahl 6 ist immer die Zahl der Bedürftigkeit des Menschen. Die menschliche Zahl. Und wenn ich jetzt sehe, viermal die Äußeren am Satzanfang, dann haben wir es damit zu tun, mit der Exklusivität. Vier die Zahl der Erde. Wir brauchen nichts anderes als, soll uns das sagen, Jesus. Wir werden den Namen hier nachher auch noch hören. Die zwei anderen, die so ein bisschen versteckt im Text sind, sie planen nur ihn von seiner Höhe, und da unten, nur ein Hauch sind sie. Das sind die Dinge, die uns andeuten, da ist der Mangel da. Da brauchst nicht groß nervös werden. Das sind Dinge, die regeln sich von alleine. Also haben wir hier schon auch in der Zahl dieser nur, deswegen auch die Überschrift, das nur des triumphierenden Glaubens, diese Anzahl gesehen. 4 in Bezug auf David, 4:2 in Bezug auf seine Feinde. Dann haben wir ein anderes Wort, was hier hoffentlich, okay, jetzt kommt nochmal etwas. Und zwar das Wort hier, was ich jetzt mit grün einkreise. Und noch einmal. Wie oft kommt dieses Wort Gott hier vor? Okay, 7-mal. Das ist der Begriff Elohim, der Schöpfergott. Die Zahl 7 ist immer die Zahl der Vollkommenheit. Und wir merken auch schon in dieser 7er Zahl, ja, was hier an Vollkommenheit letztendlich uns Gott präsentiert. Jetzt habe ich noch einmal ganz unten. Seht ihr das? Unten in lila, da steht auf einmal Herr, Adonai, der Herr. Luther schreibt das eigentlich immer mit groß H, groß E, groß R, Adonai. Ja? Also sehen auch wir hier, das ist der Herr. Und wenn wir jetzt das so sehen, was kommt hinterher nach diesem, ich hoffe, ich habe es da unten noch angekreuzt, er wechselt auf einmal ganz am Ende von einem Er zu einem Du. Und wir merken, der Schöpfergott muss zu unserer persönlichen Verfügung werden, zu unserem persönlichen Herrn. Wir sehen alleine aus dieser ganzen Anordnung schon, wie gewaltig das ist, was David hier in diesem Psalm hineinlegt. Wir machen mal weiter. Wir haben noch einige Worte, die uns hier über den Weg laufen. Und zwar, ich habe es jetzt gelb, oder so hellgrün, das Wort Heil. Weißt du, was hier für ein Begriff im Hebräischen steht? Yeshua. Jesus. Ist das nicht köstlich? Wie David hier schon den Jesus-Namen in der Dreieinigkeit Gottes untergebracht hat. Deswegen 3-mal Yeshua. Ihr kennt sicher 1. Mose 49, 18. Herr, ich warte auf dein Heil. Dort steht, sagt Jakob, Herr, ich warte auf deinen Yeshua. Auch damals schon bei Jakob diese Erwartung mit Yeshua ist letztendlich das Heil verbunden. Dann haben wir, schauen, ich habe es hellblau, es kommt mehrfach, wie oft haben wir das hier? 4-mal eigentlich, ich habe nochmal, da unten ist nochmal, 4-mal hellblau. Burg, Zuflucht, Schutz, kann man alles mit demselben Wort hier übersetzen. Wir brauchen auf der Erde, hier die Zahl 4 ist wieder die Zahl der Erde, unbedingt den Schutz, die Burg, die Zuflucht bei diesem Schöpfergott. Auch hier die Zahl 4 wieder in ihrer Übertragung. Dann haben wir noch 3-mal ein, ich habe es hellbraun. 3-mal kommt der Begriff Fels vor. Was fällt euch dazu ein? Christus, der Fels. Ja, wir merken das. Es ist alles hier auf Christus hin gedeutet. Christus, der Fels. Und wir haben nur einmal den Begriff Ehre. Brauche auch nicht mehr. Ich komme nachher noch einmal kurz darauf zu sprechen. Wow, jetzt haben wir schon einiges gemerkt hier aus diesem Psalm, was wir dort an Edelsteinen drin haben. Ich wollte jetzt das Vierfache mit uns hier durchgehen. Die Kraft des Glaubens, die Geduld des Glaubens, die Erwartung des Glaubens und die Abhängigkeit des Glaubens. Okay, die Kraft des Glaubens. Wollte erst eine kleine Einleitung dazu noch geben. Meine Stille, meine Seele ist still zu Gott. Sei nur still zu Gott, meine Seele. Zweimal steht das Wort hier am Anfang. Vielleicht sollte ich nochmal, ihr habt das alle so ein bisschen noch vor euch. Ja, die meisten haben auch ein Schwert auf dem Schoß liegen. Was bedeutet diese Doppelung? Das haben wir immer wieder. Psalm 119, wohl dem, die ersten zwei Verse. Hier, sei nur stille. Die Doppelung, die Zahl 2, hat immer eine ganz besondere Bedeutung, nämlich die Bekräftigung. Die Zahl 2 ist immer die Zahl der göttlichen Rechtfertigung. Wir haben die zwei Testamente, das Alte und das Neue. Warum zwei? Du machst doch auch nur eins, oder? Gibt es auch ein Altes und ein Neues Testament? Nein. Aber Gott legt hier mit diesen zwei Testamenten rechtsgültig fest, wie man vor ihm gerettet und verloren geht. Und so haben wir auch hier in dieser Doppelung einen ganz besonderen Akzent. Nur, jetzt musst du aufpassen. Nur in dieser Form hast du wirklich, die Kraft des Glaubens zur Verfügung. Die Doppelung ist immer etwas ganz Wichtiges. Für uns heute ist Stille weitgehend eine unbekannte Größe. Wer ins Kaufhaus geht, da dudelt die ganze Zeit. Wer auf dem Weihnachtsmarkt rüberläuft, dann kriegt man aus allen Buden irgendwelche ach du Fröhliche und so weiter zugeworfen. Man kann das gar nicht mehr verstehen. Ja, wer ein Handy hat, der hat mit Sicherheit nie Ruhe, weil man immer irgendwo mit dem Kopfhörer unterwegs ist. Und selbst am Fahrrad sehe ich das immer häufiger. Haben Sie vorne ein Radio montiert, wo Sie also jodelnd durch die Lande fahren? Es ist einfach so. Ja, keine Stille. Stille ist langweilig, Stille ist unmodern und Stille ist out. Und doch reden alle von der Stille. Der Lärmpegel ist stressig. Der Flugzeuglärm ist so, dass die Scheiben klirren. Und selbst der Straßenlärm will um 24 Uhr kein Ende nehmen. Das ist nervenaufreibend. Und man sollte doch eine Lärmbekämpfungs-AG gründen. Das ist es, eine wirksame Lärmbekämpfungs-AG. Und dann sagen die Leute ja, ab in den Urlaub, ausspannen, Stille genießen, im Schweigen des Waldes, am See, am Meer und dann vielleicht noch in den Bergen. Ist es dann still, wenn man zu sich selber kommt? Aber gerade in den Ferien wollen wir ja nicht zu uns selber kommen, sondern von uns weg. Den Alltag vergessen, nicht Einkehr und Sammlung, sondern Auskehr und Zerstreuung. Wir wissen, bei mir selbst ist gerade nicht still. Wie wenn man Ferien machen könnte gegen ein lärmendes und polterndes Herz. Da kommt auch keine Lärmbekämpfungs-AG dagegen an. Und was ist, wenn der Arzt uns eine Sonderpause im Bett gönnt? Will man da still werden, wenn man krank ist? Fängt man da nicht im Inneren, fängt da nicht der Lärm an? Der Lärm der Gedanken, oh, was rumoren sie? Knirscht nicht mancher mit den Zähnen dann? Und unter der Decke ballt sich da nicht manche Faust? Es geht eben auch eine Stille. Ja, die gibt es ohne Gott, aber es ist eine ungeheuerliche Stille, die wir nicht ertragen können. David betet, meine Seele ist still zu Gott. Er weiß offenbar etwas Besseres. Sei still, meine Seele. Stille zu Gott. Du hast uns zu dir hingeschaffen, sagt Augustinus. O Gott, und unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe gefunden hat in dir. Ja, das ist etwas Köstliches um die Stille. Aber auch etwas Seltenes und Schweres. Wer einmal so weit gebracht ist, dass er in Wahrheit sagen kann, meine Seele ist jetzt stille vor Gott, der ist, denke ich, auch ein geläuterter Christ. Weißt du, wenn der Goldschmied und der Silberschmied das Silber und das Gold reinigen, nun, dann kommt es in einen Topf und dann wird heftig eingeheizt, 800 Grad, da halten wir nicht stand. Und dann blubbert es und brodelt es und dann kommt so der ganze Dreck und die Unreinheit nach oben. Und dann tut der Schmelzer die Sache ganz leicht so wegschöpfen. Er will ja nicht das Silber wegschmeißen, sondern das Gold, sondern das Unreine. Und das macht er so lange, bis dieses Brodeln und Kochen aufhört. Und dann sieht er sein Gesicht dort in der Sud. Weißt du, dann weiß er genau, jetzt ist das Gold und das Silber rein. Weißt du, und wenn der Schmelzer bei dir die Trübsal und all das, was du so durchmachen musst, zulässt, dann nicht etwa aus Jux und Tollerei, dass er sagt, hey, jetzt wollte ich es mal dem Hans da zeigen, mal ein bisschen kneten, nein, sondern dann möchte er, genau wie der Schmelzer, den Siedepunkt so einsetzen und so einstellen, dass dieses ganze Unruhige, all diese Ungeduld, dieses ganze selber tun wollen, dieses Großkotzige, wir schaffen das schon, verbrannt wird und weggetan wird. Und das tut weh. Das tut weh. Und dann erst, weißt du, wenn du dann zur Ruhe gekommen bist, wenn du dann vielleicht vor der Mauer stehst, sagst, da geht nichts weiter, ich kann auch nicht nach rechts und nach links und hinten gleich gar nicht, dann gibt es nur noch den Weg nach oben. Unter dir ist auch Beton. Dann hast du nur noch den Weg nach oben und das ist gut so. Stille sein ist ein Wunder, ein Gottesgeschenk. David bezeugt, dass an ihm dieses Wunder geschehen ist. Ja, das war offenbar nötig. Dieser Mann ist nämlich alles andere als in den Ferien. Das heißt, er ist ein Angefochtener und das erleben wir ja in den Psalmen immer und immer wieder. Gottes Werk fängt da genau an, wo dein Werk aufhört. Das ist die Kunst, das eigene Werk aufzugeben und Gott wirken zu lassen. Weißt du, da gehören wir alle in den gleichen Stall hinein. Da kann keiner sagen, oh, das schaffe ich schon, das machen wir doch so. Nein, im Extremfall werden wir immer die eigene Problemlösung suchen. Du siehst das bei dem Jakob. Guck doch den mal an, den Jakob. Nicht? Eigene Problemlösung, ja, ich muss den Erstgeburtssegen haben. Komm, lüge mal halt, macht nichts. Und dann hat er ihn. Und was war? Seine Mutter sieht er nie wieder. 20 Jahre Sonderurlaub bei Laban. Und dann heißt es am Ende dieser 20 Jahre von Jakob, du hast mir 10-mal den Lohn verändert. Voll Vorwurf. Nun denn, Laban muss ihn gehen lassen. Und dann ist er in Mahanaim. Und dann kommt dieses ungeheuerliche Gebet. Das ungeheuerliche Gebet. Herr, denk doch an deine Barmherzigkeit. Und wie er das Gebet gebeten hat, was macht er dann? Nun, dann sammelt er seine Viecher zusammen. Dann kommt er der Esau. 550 Viecher sucht er aus, schickt sie nach vorne. Ah, also der müsste im problemlösenden Denken den ersten Preis kriegen. Ja, und dann denkt man doch, dass er irgendwann mal zur Ruhe kommt. Nein, Gott zwingt ihn zur Ruhe. Er haut ihm die Hüfte kaputt. Und dann erst merkt er, jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich kann weder nach vorne, noch nach hinten, noch nach unten, nach rechts und links auch nicht, weil die Hüfte nicht ist. Das ist das, die Ungeduld. Und die Christen werden in dem 18. Jahrhundert, sie bekommen den Namen, die Stillen im Lande. Merkst du was? Da haben die anderen gesehen, oh, das sind Leute, die halten nicht den Mund, sondern die halten den Mund zur rechten Zeit. Sie gucken nach oben. Wir können 10-mal sagen, ach, sei stille dem Herrn, es hilft doch gar nichts. Besonders schwer ist es, wenn man Gott um Hilfe anruft und Gott uns warten lässt. Wir würden ja immer gleich geneigt sein. Ja, wenn es jetzt doch gleich ist, na dann. Dann kann ich gut beten. Aber wenn Gott uns dann in die Warteschleife hineinschickt, wenn sich gar nichts tut, Dann kommt die große, wie soll ich sagen, Anklage. Tja, da hat er halt die Stunde verpasst. Da ist Gott zu spät gekommen. Ja, es ist halt so, da ist er zu spät gekommen. Die Ungeduld, die müssen wir noch einmal als Menschen vor Gott aussprechen. Das ist es doch, was uns plagt. Kohlbrügge, der Reformator aus Elberfeld, sagt 1850, verheißt er ihnen Raum, so werden sie eingeengt. Verheißt er den Frieden, so wird die Seele in uns ach so unruhig. Dennoch ist es Gottes Weg mit ihnen. Wir brauchen nicht verzagen, wenn es beim Beten nur noch schlimmer wird. Das sind diejenigen, die ganz besonders geschult werden, auf Hoffnung hinzuglauben. Ein Abraham, ein Jakob, ein Mose. Oh, was haben sie über dem Warten, das Stille werden vor Gott lernen müssen in der Abgeschiedenheit. Ein Abraham 20, ein Jakob 25 und Mose gar 40 Jahre gewartet und gewartet. Gottfried Daniel Krummacher zeigt uns, was Jesus mit dieser Wartestation eigentlich für uns geplant hat. Er sagt, das ist die höchste Stufe des Glaubens, zu der uns Gott führen will. Wenn man wie Abraham glaubt auf Hoffnung, wo nichts mehr zu hoffen ist. Ja, wieder die Hoffnung, wieder die Empfindungen. Das ist das Höchste im Glauben. Meine Seele, sei stille zu Gott. Weißt du, und wir wollten es ja immer so gerne auch, dass man sagt, hey, jetzt ist irgendwann der Punkt erreicht, jetzt muss doch Gott mit mir zufrieden sein. Jetzt habe ich es erreicht. Jawohl, jetzt haben wir die Endstation, jetzt können wir ausruhen. Nein, sondern es ist eine ständige Übung und Vorbereitung für die Heimat, die ewige. Luther sagt hierzu, es ist noch nicht das Ende, aber wohl der richtige Weg. Wir sind es noch nicht, aber wir werden es aber. Soweit Luther, es ist ein steter Kampf zwischen dem Schon der Verheißung und dem noch nicht der Erfüllung der Verheißung. Das Vierfache nur soll uns die Dringlichkeit des Feststehens bei Jesus richtig fest dokumentieren und verdeutlichen. So wie es Johannes bestätigt hat. Ja, wo sollen wir denn hingehen? Das nur füge ich jetzt noch ein. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ein David in seinem Bekenntnis und ein Johannes zu diesem Alleinstellungsmerkmal Jesu, so wird man es heute in der Wirtschaft sagen. Ja, das Alleinstellungsmerkmal Jesu ist das Heil, das in ihm begründet ist. Keinem anderen Namen gibt es das Heil, außer in Jesus. Jetzt haben wir das Zweite. Die Geduld des Glaubens. David hat erfahren, dass Gott sein Hort, seine Burg, seine Hilfe und sein Schutz ist. Dass ihn kein Fall, im Irdischen wie im Geistlichen, nur irgendetwas anhaben kann. Wo ist er im Irdischen gefallen? Im Irdischen kann es keinen größeren Sturz geben, als vom Königsthron gestoßen zu werden. Das Schlimmste ist, wenn man entmachtet wird. Und dann letztendlich als Schuhputzer rumläuft. Was ist das für eine Demütigung? Wie er als Flüchtling verbannt hin und her von einer Höhle zur anderen hat hüpfen müssen. Seht das an David. Sein ungeratener Sohn Absalom hat ihn vom Thron gestoßen. Hat das David geschadet? Nein. Er lernte vielmehr daraus, stille zu sein und auf seinen Gott zu harren. Der geistliche Sturz ist bei ihm auch passiert. Das hat der Mann erlebt, von dem die Apostelgeschichte sagt, der Mann nach dem Herzen Gottes. Das muss man sich mal überlegen. Und so steht er auf einmal vor uns als ein bluttriefender Mörder und ein schmutziger Ehebrecher. Und doch ist es wahr, kein Fall wird mir schaden. Denn er hat sich wieder aufrichten lassen und durch die Hand Jesu gestützt ist er weitergegangen. Seine Buße war ernster, sein Glaube stärker und seine Liebe inniger geworden. Seine Sünde war eine Schwachheitssünde und daher konnte er still bleiben vor seinem Gott. Und hier in diesem Psalm leidet er an seiner Umgebung. Die benimmt sich ja nicht sehr nobel gegenüber dem David. Sie betrachtet ihn als eine bereits aufgegebene Existenz. Da wird gemunkelt und getuschelt hinter vorgehaltener Hand und hinterm Rücken. Man redet von hängender Wand und von stürzender Mauer. Nietzsche sagt, was stürzen will, soll man gleich noch stoßen. Hast schon mal bei Lego mit Lego-Bausteinen eine Wand gebaut, die so ein bisschen immer versetzt ist und dann steht die so, ne, und wenn du ein bisschen dran tickst und dann fällt es um, ist ja klar. Schräge Wand, man kann sich's gut vorstellen. So ist er ein Einsamer, niemand mehr bei ihm. Alle gegen einen. Wie lange stellt ihr ihm nach? Und jetzt ist er an einem Punkt gekommen, wo er auch seine Verzweiflung ausruft. Hat sich denn alles gegen mich verschworen? Steht denn alles gegen mich? Alle gegen einen. Und jetzt müssten ihm ja die Nerven reißen. Er müsste den Kopf verlieren. Er müsste durchdrehen oder verzweifeln. Aber seltsam, der Nervenzusammenbruch tritt nicht ein. Er muss nicht verzweifeln. Zwar geht nichts mehr weiter. Aber schau doch jetzt einmal an, was für ein Gottesgeschenk dieser David bekommen hat. Es ist ein Wunder der Stille. Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. Georg Brinke, einer der Schweizer Bibelprediger, sagt dazu, Inneres zur Ruhe kommen wird allen zuteil, die dem Herrn vertrauen. Damit schwindet die Furcht. David war immer noch von Feinden und Neidern umgeben. Sie wollten ihn stürzen, den Tod haben sie ihm gewünscht. Er selbst aber war in tiefem Frieden geborgen. Innere Stille redet lauter zu anderen als alles andere. Pilatus, wir sehen das, sagt zu Jesus, ja sag mal, hörst du nicht, was die da rufen, was sie dir an den Kopf schmeißen? Die Stille Jesu brachte Pilatus ins Staunen. Er begriff nicht, dass ein Verurteilter im Angesicht der vor ihm liegenden Qualen solch eine Schweigeminute einlegen kann. Bei Jesus kommt das sonst so unruhige Herz zur Ruhe. Ein dritter Punkt, das war die Geduld des Glaubens, die Erwartung des Glaubens. Diese Stille des Gottvertrauens ist nicht zu verwechseln mit so einer stoischen Ruhe, dass man sagt, ja, oh, ich lasse mich durch nichts aus dem Gleichgewicht bringen oder ich bin halt die Ruhe selber, es ist keine natürliche Gelassenheit. Die Stille zu Gott hat auch nichts mit Gemüt und Idylle zu tun. Sie ist in der Nähe, von der Nähe betrachtet, ein furchtbarer innerer Kampf. Es ist ein getroster, guter Kampf des Glaubens und das merkt man bei David. Einigen Auslegern ist das aufgefallen und ich habe es euch vorhin mit diesen Ovalen, mit diesen Ellipsen ein Stück weit verdeutlichen wollen. Mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, mein Heil, meine Ehre, mein Fels, meine Stärke, meine Zuversicht, meine Hoffnung. Ist das Geschwätzigkeit? Johann Calvin hat es richtig gesehen. Er sagt, so ist die Sache des Bedrängten, die Ausdrucksweise des Glaubenskampfes. Jedes einzelne dieser Worte kommt ihm vor wie ein Schild, dass dieser Angefochtene da in seiner äußersten Not dem Teufel entgegenstimmt. Es sind Anrufungen Gottes, es ist Kampfhandlung. Er pariert die Schläge des Feindes mit diesen Schilden. Und diese Schilde führen ihn in die Geborgenheit, um still zu werden. Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. Nur bei ihm ist stille meine Seele. Gerade durch die Fülle dieser verschiedenen Ausdrucksweisen wird die Erwartung Davids auf Gottes Hilfe uns in dieser ungeheuren Weise verdeutlicht. Unter all den aufgezählten Eigenschaften habe ich zwei herausgesucht, mein Heil und meine Ehre. Ich möchte da kurz noch ein wenig drauf eingehen. Wir ahnen ja nichts von dieser furchtbaren Not. Aber auch von gleichzeitig von der ungeheuerlichen Hilfe, die ihm zuteil wird. Walter Lüthi, einer der Bibelausleger aus der Schweiz, sagt dazu: Aller Lärm kommt schließlich aus dem friedelosen Inneren der Menschen. Das heißt, aus der unvergebenen Schuld. Darum ist die kleine und die große Weltgeschichte so laut und lärmig, weil sie nur wegen ihrer unvergebenen Schuld so voll Heillosigkeit ist. Die tiefste Ursache in unserem Herzen, der Lärm, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt, ist uns nicht unser unruhiges Temperament, sondern unsere Schuld. Das ist nichts Mystisches oder Unbestimmtes. Stille zu Gott ist immer Vergebung unserer Schuld, ist Gewissheit des Heiles. Wo dies in einem Menschenleben einzieht, da wird man still. Bei dir ist mein Heil. Bei dir ist mein Jehova. Bei dir ist mein Jesus. Merkt ihr das? Jesus, der für die Frage unserer Schuld zuständig ist. Mein Heil ist nicht mehr bei mir. Im Gegenteil. Sein Heil ist gleichsam bei mir ein Stück weit deponiert im Herzen. So wie bei einem Menschen, wenn es brenzlig wird, nicht, und er tut seine ganzen Kostbarkeiten im Garten vergraben. So weiß David, das Köstliche seines Heiles in seinem Herzen zu bewahren. Dort am Kreuz, dort hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht. Und dort ist unsere Zuflucht und dort ist unser Heil. Ist Gott für uns, sagt Römer 8, wer kann wider uns sein? Und wir kommen noch zur Ehre. Meine Ehre ist nicht bei mir. Das ist nichts anderes als Schande. Bei dir und bei mir. Weißt du, man kann einer, der aus der Pfingstbewegung sagte einmal in einer Versammlung, weißt du, dein Verhalten, dich kann ich mit drei Worten beschreiben. Eine große Schande. So ist es. Keiner von uns. Auch derjenige, der hier sagt, ich habe Jesus in meinem Leben, ich gehe schon 100 Jahre mit ihm, kann nichts anderes sagen als, Herr, mein ganzes Leben ist eine Schande für dich. Unsere Gedanken, unser Nichttun, alles spricht doch gegen uns. Jesus müsste uns doch in die Tonne hauen, 10-mal. Und er tut es nicht, weil er sagt, ich bin für dich in die Tonne gestiegen. Dort an das Holzkreuz, damit dein Leben nicht unbedingt unter dieser Schande enden muss. Ja, so ist das. Und dann heißt es, Menschen, die ihr Maul aufreißen, ihn lästern. Und jetzt kommt diese große Unruhe. Ja, alle gegen einen, sie planen David letztendlich auszurotten. Mord, Lügen, Heuchelei, wir kennen das alle. Das ist aber unsere wahre Begebenheit. Der Kirchenvater Augustinus sagt, die Zunge des Menschen ist mein täglicher Schmelzofen. Ja, ein wunderbarer Satz, wenn wir das bedenken. Da hilft nur die stille Zuflucht zu Gott. Ja, wenn mein eigenes Herz das Maul aufreißt und mich verdammt, meine Ehre ist bei Gott. Und weißt du, die kann uns niemand nehmen. Das ist das Gute. Wenn wir daran festhalten, kann uns niemand diese Ehre, dieses Heil, auf der unsere Ehre beruht, wegnehmen. Und da ist Stille, wo Vergebung ist. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Das Wort zielt immer auf das Kreuz Jesu hin. Stille zu Gott ist dort, und wenn wir es weiterlesen, du hast deine Bibel, schüttet euer Herz aus. Wo soll ich es denn sonst ausschütten? Ich kann in den Wald gehen und rumbrüllen. Da kommt kein Echo. Ich kann in mein Zimmer gehen und an den Wänden rauf und runter laufen. Da kommt kein Echo. Da hört niemand. Wie zubetoniert. Aber 50:15 rufe mich an in der Not. Wer Jesus anruft und wer Jesus hat, der weiß es. Dort kann ich all den Dreck ausschütten. Dort kann ich all meine Schuld abladen. Dort kann ich all das, was mich bedrückt, niederlegen. Ich habe in der Auslegung zum Psalm 62 von Martin Luther Folgendes noch gefunden. Gott bleibt fest, also verlasst euch auf ihn. Zu beiden Zeiten, sei es Glück oder Unglück, fällt euch etwas wohl an. Da ist guter Rat, schüttet euer Herz vor ihm aus. Klagt nur frei, verbergt ihm nichts. Es sei, was es wolle, so werft's mit Haufen hinaus vor ihn, wie ihr einen guten Freund euer Herz ganz und gar öffnet. Er hört's gerne, will auch gern raten und helfen. Scheut euch doch nicht vor ihm und denkt nicht, er sei zu groß oder zu viel. Er ist größer und vermag und will auch mehr tun, als unser Mangel ist. Nur heraus damit. Und wenn es Säcke voller Mangel wären, das ist Luther, nur heraus, Gott ist größer als unsere Gebrechen. Jetzt nimmst du einfach dir ein Stück weit etwas damit mit nach Hause. Das Ausschütten, ja, an den Fels heißt es hier. Ja, wie ist da, hat er unser Herr ein Herz aus Stein? Nein, das ist der Fels, der nie zerbricht. Gott ist ein Fels und er hat ein Vaterherz aus Liebe. Und er tröstet uns, wie nur ein Vater und eine Mutter uns trösten kann. Ein letztes noch, die Abhängigkeit des Glaubens. Okay, jetzt haben wir es geklappt hier. Und jetzt ist es nochmal etwas Bedeutsames. Wer zu dieser Stille gekommen ist, der wird auch frei von allen Abhängigkeiten, die wir sonst in falscher Weise haben. Wir sind ja geneigt, schnell unsere Abhängigkeiten an Situationen, an Menschen festzumachen. Gewalt und Besitz, ja, die sind ja an sich nichts Böses, aber es ist eine gefährliche Tendenz da, nämlich zu einer falschen Sicherheit verleiten sie uns und die Furcht Gottes wird daraus verdrängt. Die Warnung Davids ist im Sinne des ersten Gebotes: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott allein kann mein Fels und meine Errettung sein. Das zeigt uns die Abhängigkeit des Glaubens. Es ist nicht schnöde Menschenverachtung. Es ist eigentlich nüchterne Menschenerkenntnis. Menschen sind ja nichts. Große Menschen versagen auch. Sie sind weniger als nichts. So sagt David dort in dem Psalm. Ja. Wenn es drauf ankommt, dann springen sie alle weg wie die Hasen. In der entscheidenden Not ist die Not des sündigen Herzens vor allen Dingen da. Und das treibt uns weg. Auch die Sachen, auf die man letztendlich stolz ist. Vielleicht hast du ein tolles Auto, ein tolles Haus, was weiß ich alles. Im Urtext könnte man sagen, fällt euch Reichtum zu, sprost dein Reichtum, so würde der Hebräer sagen. Dann warnt er uns, hängt euer Herz nicht dran. Wer sein Vertrauen auf Besitz gründet, dessen Herz wird nicht still. Deswegen dieses kleine Wort wieder beachten, viermal nur, ja, viermal allein, viermal dennoch. Allein zu dir sei meine Seele still. Was bedeutet dieses nur für dich? Ich möchte damit zum Ende kommen. Nur auf Gott vertraut, still meine Seele. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe. Auf keinen anderen bin ich ausgerichtet. Von keinem anderen kann ich in irgendeiner Weise wesentliche Hilfe erwarten. Nur ganz allein er. Einzig der Glaube ist echt, der in Jesus allein zur Ruhe kommt. Ein Vertrauen, das sich zum Teil auf ihn und dann teilweise wieder auf andere Sachen gründet, ist leider kein Glaube im Sinne von biblischem Glauben. Wir sehen es bei Elia, bei Elisa, bei Elia am Karmel nicht. Ihr hinkt auf beiden Beinen. Das ist die Antwort, die er uns gibt. Sollten wir hier nicht der göttlichen Gnade auch den göttlichen Gehorsam hinneigen, ja, dass wir Jesus allein in unserem Herzen aufnehmen und von ihm alles erwarten. Harre auf Gott, er ist mein Helfer und er ist auch mein Richter. Wo sehen wir die Auswirkungen dieses Stillewerdens? Ich denke an Martha und Maria, wo da eine Truppe von 13 Männern einmarschiert ins Haus. Jetzt überleg mal, wenn da 13 Leute bei dir zu Besuch kämen in deiner Zweizimmerwohnung. Ja, und dann sitzen die alle so rum und denken, oh, gibt's noch nicht was zum Essen oder so. Ja, zum Trinken, was nur Wasser? Hey, hallo. Ja, ja, nicht? Und da marschieren die 13 Leute, 12 Jünger und Jesus dort zu der Martha und der Maria. Vielleicht Lazarus auch noch da gewesen, nicht? Und jetzt sitzt die Maria da einfach hin und hört Jesus zu, anstatt da rumzuwirbeln. Das Essen muss gemacht werden. Und das war damals nicht so, komm, mach den Schrank auf und hol aus dem Kühlschrank was raus. Ja, und dann hast du auch einen tollen Herd und dann kannst du alles draufpacken. Wir tun auch noch die Mikrowelle anschmeißen und dann sind wir schneller durch. Mann, das hat gedauert. Dass da die Martha nervös wird, zu Jesus kommt und sagt, du, halt, horch mal, 14 Leute hier, das geht doch nicht, dass die hinsitzt und nichts tut. Ach, die ist nervös geworden. Und man hätte es ja auch verstehen können, wenn Jesus jetzt gesagt hätte, also Maria, ab in die Küche. Ja, jetzt aber flotti. Das war ein Einlauf. Ja. Nein, Maria hat das gute Teil erwählt. Eines ist nötig, wo wir denken, oh, jetzt hätte es aber wirklich, jetzt hätte sie wirbeln sollen. Nein, vor Jesus still werden. Das wird uns hier gesagt. Und dann ist diese Maria ja nicht tatenlos gewesen. Ja? Die ist ja nicht dann herumgeträumt und so, sondern die wurde tätig. Sie war die Einzige, kannst du Johannes 12 nachlesen, die Jesus gesalbt hat zu seinem Begräbnis. Kein anderer hat daran gedacht, Jesus zu salben. Das kostbare Zeugs, das hätten wir doch locker, und Judas hat es gleich spitz gekriegt, das hätten wir doch dick verkaufen können. Nein, sie wurde nicht tatenlos, sondern tätig für das Reich Gottes. Ich kann nur staunen. Werke der Liebe, die durch diese Stille uns als Beispiel vorgeführt werden. Danke für den Tipp. Eigentlich hatte ich jetzt... Bitte, wohin? Oh, jetzt, ah nein, das kommt jetzt immer vor. Aber eigentlich wollte ich das letzte Bild nochmal das erste zeigen. Also, aber ihr müsst einfach mal ein bisschen zusammenlegen und dann hier ein gescheites Herd drin. Also, wir wollen noch still werden. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns den Wert der Stille heute wieder deutlich gezeigt hast. Und das ist nicht irgendetwas, sondern wenn wir still werden vor dir, dann handelst du. Dann kommt unsere Seele zur Ruhe. Dann kommt die Schuld auf den Tisch und weg. Und dann führst du uns den Weg zum Himmel. Du führst in uns, nicht wir. Und das Ungeheuerliche ist, dass du es auch tust. Du hast deine ganzen Verheißungen aus dem Alten Testament in Christus wahrgemacht. Israel ist wieder im Land. Solltest du nicht auch unseren Weg bis zur Ewigkeit führen? Hilf uns zu dieser Stille.